Wir zwei im Roten Haus. Roman einer Liebe von Edith Nesbitt. Auszug aus Kapitel 6. Gelesen von Myriam Tancredi. Aufnahme Ralf Buron. Diese Aufnahme steht unter der Creative Commons License CC BY Share Alike 4.0. Details unter www.text-träger.info. Kapitel 6. Jolandes Argument. Marys Hochzeit sollte ruhig werden. Ihr Jim brachte einen trübseligen jungen Schreiner mit als sein Rückenstärker, wie er sagte, und wir alle gingen zur Kirche ins Dorf hinauf, wo ich die Braut zum Altar führen sollte, während Jolande als Brautjungfer fungierte. Chloe nahm lediglich teil, um, wie sie erklärte, zu sehen, dass alles mit rechten Dingen zuginge. Die Zeremonie war für Sonntagnachmittag angesetzt, und als wir bei der Kirche ankamen, waren wir etwas irritiert, dort eine große Gemeinde versammelt zu finden. John und Mary hatten nicht im Mindesten das Verlangen, das Teelicht ihrer Liebe unter irgendeinen Scheffel zu stellen. »Wir schämen uns nicht deshalb«, erwiderte Mary in heiserem Flüstern auf Chloes ängstlichen Blick im Garten vor der Kirche. »Ich habe in meinem Gebetsbuch dazu nachgelesen und da steht, im Angesicht dieser Gemeinde. Und das heißt, vor einer ganzen Kirche vor Leuten. Wir haben hier keine Freunde, die wir dazu bitten könnten. Und da haben wir gedacht, wir lassen das nach dem Gottesdienst machen. Dann können wir sicher sein, dass doch eine Gemeinde da ist.« Die Gemeinde betrachtete uns mit Interesse. Marys Kaschmirkleid konnte man nicht missdeuten. Ein Hochzeitskleid, wenn je ein richtiges Hochzeitskleid die Welt erblickt hatte. Aus grauem Kaschmir, reichlich verziert, ohne allzu großes Stilbewusstsein und mit weißer Baumwollspitze. Und falls doch noch irgendwelche Zweifel bestanden hätten, so mussten die orangenen Blumen in ihrem braunen Hut und in der blauen Schleife an ihrem Hals doch den Unaufmerksamsten darüber aufklären. Chloe und Jolande in bleichen Musselingewändern sahen fast so bräutlich aus wie die Braut, und Jim, seine Verstärkung und ich schauten alle drei unbehaglich genug drein, um den Bräutigam abgeben zu können. Der Küster erkannte uns unfehlbar als die Hochzeitsgesellschaft und wies uns auf eine Kirchenbank nahe der Kanzel, wo wir verblieben, bis der Gottesdienst vorüber war. Ich hatte die schwache Hoffnung gehabt, dass die Gemeinde froh sein könnte, nach draußen zu dürfen. Das Thermometer musste ja bei über 37 Grad im Schatten stehen. Aber Mary hatte da besser geschätzt als ich. Keine Seele rührte sich. Und so wurde sie verheiratet. Im Angesicht dieser Gemeinde, wie sie es gewünscht und beabsichtigt hatte. Der Pfarrer war alt und kurzsichtig. Er konnte die orangenen Blüten nicht sehen, glaube ich. Auf jeden Fall fand ich es recht schwierig, ihn davon abzuhalten, Jolande in ihrem Musselin mit französischen Accessoires und ihrem großen weißen Pfauenfederhut mit Jims Verstärkung zu verheiraten, dessen weiße Blume im Knopfloch, ich gebe es zu, ja auch zweimal so groß und zweimal so hochzeitlich war wie Jims eigene. Sei dem, wie es sei, der Küster war meine Verstärkung und schlussendlich wurde doch das richtige Paar verheiratet. Wir gingen alle zurück zum Roten Haus und tranken auf das Wohl des glücklichen Paares. Mit Asti Spumante allerdings, nicht mit Champagner. Denn Asti ist doppelt so billig und doppelt so lecker wie Champagner. Zumindest sagt das Chloe. Darauf brachten wir sie zum Abschied zum Bahnhof. Dann kamen wir wieder nach Hause, rissen uns unsere guten warmen Kleider vom Leib, schlüpften in unsere Flanellkleider und Musselintuniken, machten uns selbst unseren eigenen Tee, zumindest Chloe und ich, und tranken ihn unter den Zedern. Als wir mit dem Tee fertig waren, sagte Chloe ein bisschen bösartig, »Möchtest du nicht vielleicht die Tassen abspülen, Jolande?« »Eure Tassen sind, glaube ich, Spode-Geschirr. Oder ist das nur Spode und Copeland? Soll ich wohl abwaschen?« »Ich warne euch, ich kann keinerlei Verantwortung für meine Finger übernehmen.« Die packen einfach nicht mehr richtig zu, wenn mich einer meiner eigenen Gedanken fasziniert. Oder doch, auch das Gespräch mit anderen Leuten. Also hilft es gar nichts anzubieten, dass man sich mit mir unterhält, während ich es tue. Ich kenne meine Beschränkungen und halte mich daran. Ich bin auf meine Beschränkungen nicht stolz, sagte Chloe. Nein, mein Schatz, sagte Yolande zuckersüß. Das liegt daran, dass du keine hast. Warum legst du dir nicht welche zu? Sie kommen einem sehr zu Pass. Du redest ja, als ob man sich die Beschränkung seiner selbst auch selbst aussuchen könnte. Und? Kann man das nicht? Eine kluge Frau wie du. Spar dir das Sahnehäubchen, danke, sagte Chloe. Wie du könnte im Grunde alles machen, was dumme Frauen können, und sie könnte wohl jeweils eine Sache, für die sie von ganzem Herzen ihren Kopf einsetzt, besser tun als diese dummen Frauen. Aber niemand kann alles machen. Wenn du das herausgefunden hast und entschieden hast, was du wirklich tun willst, hast du deine Beschränkungen erkannt. Und du meinst also, sagte ich, du könntest abwaschen wie die Weltmeister und fegen und staubwischen etc. pp., wenn es dir nur darauf ankäme? Natürlich könnte ich. Yolande schlug ihre wunderschönen Augen auf. Ich könnte alles, worauf ich wirklich Kopf und Herz verwende. Aber ich habe keine 100 Köpfe, die ich auf 100 Tätigkeiten verwenden könnte. Schon als ziemlich kleines Kind weigerte ich mich, mir Nähen beibringen zu lassen. Ich habe sogar schon damals eingesehen, dass Kenntnisse in den Künsten der Frau nichts sind als eine Waffe in den Händen des Bösen, der hinter jeder Ecke lauert, um einen von seiner richtigen Arbeit abzuhalten. Ich wollte aufs Skirten. Also habe ich, wenn sie mich Teegeschirr abwaschen ließen, immer etwas fallen lassen. Sie haben es bald bleiben lassen, mich ums Abwaschen zu bitten. Wie furchtbar verwerflich von dir! Überhaupt nicht. Ich habe meinen Entschluss lediglich durch konkrete Argumente untermauert, die einzigen, die meine Tante je verstand. Das Geheimnis des Erfolgs ist, zu wissen, was du willst und was du nicht willst. Ich sah Chloe an. Wir hatten gerade gestern das Gleiche in beinahe den gleichen Worten gesagt. Glaubt ihr etwa, fuhr Yolande fort, ich hätte mein Schulleben lang jeden Preis in jeder Klasse bekommen und anschließend ein Goethe-Stipendium, wenn ich zugelassen hätte, dass man mir beibringt, Salons abzustauben, meine Kleider selbst zu schneidern oder Knöpfe anzunähen und den Jungs ihre Strümpfe zu stopfen? Ich weiß nicht, sagte Chloe. Vielleicht ist Mathematik zeitaufwendiger als Zeichnen. Jedenfalls, ich habe die Sachen, die dir so zuwider sind, gerne gelernt und gerne getan. Ich habe Mutter gern geholfen. Ich spiele gern mit meinem eigenen großen Haus. Len zu helfen, ja, das wäre vielleicht etwas anderes. Ich hatte ja nie eine Mutter, wisst ihr? Hätte ich eine gehabt, so hätte ich wohl alle diese Künste gelernt. Einfach, um etwas für sie tun zu können, wenn sie es wollte. Aber wie die Dinge standen, machte ich mich an Männerarbeit und versuchte, das Leben eines Mannes zu leben. Abgesehen von diesen kleinen Sorgen. Und mehr noch. Ich hatte Erfolg dabei. Kein einziger weiblicher Zug ist an mir. Dem Himmel sei Dank. Wir lachten alle drei. Chloe sagte, löse doch mal dein schönes Haar, Yolande. Ich will es mir anschauen. Ihre weiten, spitzenbesetzten Ärmel fielen zurück und ließen ihre rundlichen, zartrosanen Arme sehen, wo ihre goldenen Reife leuchteten. Ich konnte die Diamanten, Saphire und Opale ihrer Ringe zwischen dem Kupfergold ihres Haares hindurchschimmern sehen, als sie die silbernen Haarnadeln mit den filigranen Spitzen herauszog. Dann begannen breite Strähnen ihres leuchtenden Haares auf den feinen Baumwollseidenstoff ihres Kleides herabzufallen, bis sie in einen glühenden Mantel gekleidet vor uns stand, der ihr bis über die Knie reichte. Sie warf ihr langes Haar zurück, eine in ihrem tiefsten Wesen weibliche Geste, kam zu uns herüber und setzte sich zu Chloe ins Gras, sodass sich ihr Haar in breiten Strähnen auf den Boden ergoss und sich dort in Locken legte, wie Wirbel in den Wogen einer See, die im Sonnenuntergang erstrahlt. Wir sahen sie an. Leuchtendes Haar, leuchtende Armreifen, leuchtende Ringe, leuchtende Augen. Und sagten beide zugleich, keine weiblichen Züge. Das ist kein weiblicher Zug, erwiderte sie knapp. Sogar ein Mann versucht, so schön auszusehen, wie er kann. Nicht, dass er viel dazu kann, aber das tut er. Schaut euch doch die Krawatten der Männer an. Sie benutzen Tausende davon und keiner achtet je darauf, was sie tragen. Genauso wenig, wie je einer darauf achtet, ob Frauen ihre Schuhe nun eine Größe größer oder kleiner wählen. Und doch quetschen die meisten Frauen ihre Füße ein und ihre Taille genauso. Männer achten aber auf die Taille, sagte Chloe. Wenn Len ein Mädchen sieht, das so eng eingeschnürt ist, dass man sich wundert, dass sie nicht gleich in der Mitte zusammenklappt, dann sagt er, das ist ein tolles Mädchen. Wir schweifen ganz vom Thema ab, sagte ich rasch. Und das eigentliche Thema ist übrigens, sagte Yolande brüsk, dass ich auch heute wie jeden Abend frei meiner Wege gehe. Ich lasse mir nicht beibringen, Hausarbeit zu machen, und ich habe euch beide viel zu lieb, um euren Schlichen nicht sofort zu erliegen, falls ich euch je in einer Lage vorfinden sollte, da ihr wirklich Hilfe braucht. Ich kann meiner lebenslangen Überzeugung nicht abschwören. Flucht ist meine einzige Rettung. Wenn Mary wiederkommt, komme ich auch wieder, wenn ihr mich haben wollt. Ich kann nicht hierbleiben und die Schattenseiten von Marys Flitterwochen mit ansehen. Und in der Zwischenzeit erlaubt ihr wohl meinem genialen Köpfchen mit der Frage zu spielen, was mit eurem furchtbaren Mieter werden soll. Habt ihr seinen Vorgarten bemerkt, als wir aus der Kirche zurückgekommen sind? Überhaupt, warum habt ihr mir nie erzählt, dass eure Kirche eine normannische Kanzel hat? Wir haben es selbst nicht gewusst, sagte Chloe. Wir waren immer in der Westendener Kirche. Das gibt einen wunderbaren Abendspaziergang durch den Wald. Vielleicht ist dir bei den vielen anderen Dingen, die du dich entschlossen hast, nicht zu lernen, auch entgangen, dass der erste Kirchgang in deine Gemeindekirche ein Signal ist, dass du bereit bist, Nachbarschaftsbesuche zu empfangen. Nun, wir wollten noch nicht von ihnen besucht werden. Vielleicht kommen Sie ja jetzt, gnädige Frau, und danken Ihnen für den Rüffel, den Sie mir verpasst haben, weil ich keine Ahnung von vornehmen Manieren habe. Ach nein, sagte Chloe. Unser Auftritt dort war völlig inoffiziell. Jedermann konnte das sehen. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich wünsche euch das Beste. Und jetzt muss ich mich losmachen. Egoistisches kleines Ding, sagte Chloe. Gar nicht egoistisch, mein Schatz. Nur treu. Angesichts großer Versuchung, den Idealen eines ganzen bisherigen Lebens treu. Wenn du mal heiratest, sagte Chloe bedeutungsschwer, wird dein Mann ein ganz armer, gepiesackter Kerl sein. Ich werde nie heiraten. Ich habe nie einen Mann getroffen, der nett genug für einen Ehemann gewesen wäre. Und der war dann nur nett genug für dich, nicht annähernd nett genug für mich. Jetzt habe ich euch beide in ein völlig ruiniertes Kompliment reingezogen. Und jetzt gehe ich. Damit ging sie. Ich gebe zu, dass ich am nächsten Morgen mit einer erfrischenden Vorfreude auf etwas Erfreuliches erwachte. Das Gefühl steigerte sich, als ich mich nach unten stahl und uns Feuer im Küchenherd machte. Mary, mögen ihre Flitterwochen ihr Leben lang vorhalten, hatte einen kleinen Stoß Holz getrocknet und ihn im Waschhaus fix und fertig für uns aufgeschichtet. Ich füllte den Teekessel, putzte den Herd und war gerade mit dem Decken fürs Frühstück fertig, als Chloe auftauchte. Ich weiß nicht, wer von uns beiden die anschließende Hausarbeit mehr genoss als der andere. Chloe liebt die Hausarbeit um ihrer selbst willen. Die ist, wie sie sagt, Spiel, denn sie ist nicht das, was man eigentlich tun sollte. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich, wenn ich meine Frau im Haus arbeiten sehe, ein intimeres Gefühl des In-Besitz-Habens empfinde, stärker selbst, als wenn wir Hand in Hand im Garten gehen und auf jeden Fall tiefer, als ich es je spüren könnte, wenn sie um ihr Leben zeichnet, um ihren Teil zu unserem Haushaltseinkommen beizusteuern. Theoretisch weiß ich, wie gut und richtig es ist, dass sie genauso gut Geld verdient wie ich selbst. Praktisch aber möchte ich das ganze Geld alles selbst verdienen und es ihr zum Ausgeben überlassen. Dies ist das Relikt eines barbarischen Zeitalters, ganz genau wie dieser angenehme Kitzel häuslichen Vergnügens, mit dem ich meine Frau in unserem Haus fleißig zu Werke gehen sehe. Zugleich möchte ich ihr gern beweisen, dass ich genauso gut fegen und staubwischen und abwaschen kann wie sie, wenn nicht besser. Das einzige Hemmnis unseres Glücks an jenem Morgen war Marys Ordentlichkeit und Sauberkeit, die uns nichts oder fast nichts zu tun übrig ließ. Als all ihre notwendige Arbeit getan war, bemerkte ich immer noch ein hungriges Funkeln in Chloes Augen.
»Wie, Oliver? Du verlangst nach mehr?«
»Ja, Mr. Bumble, ich besorge jetzt das Mittagessen und dann musst du schreiben gehen und ich ziehe mir meine ältesten Lumpen an und putze den Geschirrschrank raus.« Ihre ältesten Lumpen waren der rot-weiße Trouville-Petticoat und eine blaue, langärmelige Malerschürze. Ich ließ sie allein, wie sie barfuß und mit bis zu den Schultern hochgekrempelten Armen Geschirrstöße in den Flur trug. »Ich schrubbe die Schrankbretter zuerst«, sagte sie. »Du weißt, da habe ich Mary ja nie dran gelassen. Sie hat ihn sogar noch nie unverschlossen gesehen. Also ist der Pech schwarz.« »Dann putze ich den Schrankboden, wasche das Geschirr ab und stelle alles wieder zurück, wenn ich das Fenster geputzt habe.« »Lass mich das Fenster putzen«, sagte ich. »Nein, nein, um alles in der Welt nicht. Ich werde jetzt meinen Spaß haben. Ich werde spielen. Ich werde meinen Intellekt vertun, wie Yolande sagt. Und du wirst die Würde hochstehender Arbeit genießen und tun, wofür du wirklich geschaffen bist. Glücklicher Kerl. Wenn du mich mit meinen Ketten fobst, rühre ich kein Ruder auf dieser Galeere. Wo wirst du arbeiten? Im Abhängraum. Das ist der einzige Ort, wo ich mich auch nur im Ansatz zufrieden fühlen kann, wenn ich nicht bei dir bin. Was für schöne Zeilen. Zur Belohnung bringst du mir 2 Eimer Wasser mit. Einer warm, einer kalt.
Len, warum magst du den Abhängraum so gern?
Ich mag die Kinderzimmergitterstäbe, sagte ich und rückte näher zu ihr hin.
Meine kleine Übung mit Besen, Wischmopp und den anderen Instrumenten häuslichen Fleißes schien mein Gehirn eher befeuert als benebelt zu haben. Meine Geschichte lief sehr gut. Ich hatte einen guten Plot, den Yolande vorgeschlagen hatte, und die Schreibmaschine klapperte vergnügt vor sich hin. Ich war mitten in einer schönen Szene zwischen einem übertölpelten Werbemann und einer einfachen Schreibmaschinistin, die ihn mit seinen eigenen Mitteln geschlagen hat, als ich das vertraute, langgezogene Quietschen unseres Tores hörte. »Ah, die Milch«, dachte ich. Und außerdem dachte ich, dass Chloe nicht sehr erpicht darauf sein würde, dem Milchmann barfuß zu begegnen, also ging ich hinunter. Ich ging leise, ich trug zufällig Tennisschuhe mit Gummisohlen. Auf der Empore über der Eingangshalle hielt ich inne, denn ich hörte eine Stimme, die weder Chloe noch dem Milchmann gehörte. Eine dünne, gemeine, engstirnige Stimme von sehr zweifelhaftem Klang. Sie kam von der Haustürschwelle. In der Mitte der Halle stand der ganze Stapel Geschirr und glänzte vor Seife und Wasser. Die eine Hälfte des Bodens war geputzt, die andere teilweise nass gemacht. Ein Kübel braun gefärbtes Wasser stand am Tisch und Chloe ging ihre Füße mit eben diesem braunen Wasser besprenkelt auf die Stimme zu. Die Stimme sprach: »Ist deine Herrin zu Hause?« Es folgte ein kleiner Moment des Zögerns. Dann sah ich an den Schultern meiner Frau, dass sie die Chance zu entkommen verächtlich links liegen ließ.
»Möchten Sie bitte hereinkommen? Vorsicht mit dem Eimer. Ich kann Ihnen die Hand nicht geben, wegen der Scheuerbürste.«
Die Frau hatte gar keine Hand zur Begrüßung angeboten. Sie kam herein. Gesicht und Figur passten zur Stimme. Haube und Mantel wiederum zu Gesicht und Figur. Sie trug schwarze Perlen. Chloe staubte demonstrativ einen Stuhl mit einem Eckchen ihrer Schürze ab und stellte ihn der Besucherin hin. Dann stand sie gegen den Tisch gelehnt und sah die Frau ihr gegenüber ruhig an. Ich hätte hinuntergehen sollen. Ich hätte Chloe diesen Besuch, eine frühe Frucht unseres Auftretens in der Gemeindekirche vom Vortag, nicht allein tragen lassen sollen. Aber das Bild hatte es mir angetan. Chloes anmutige Würde und Lässigkeit, die Steifigkeit und peinliche Berührtheit der anderen Frau, der halbgeputzte Boden, das Geschirr. Ich gratulierte mir von Herzen zu alledem.
Ich konnte sehen, wie die Besucherin sich gewissenhaft bemühte, die Augen von Chloes nackten Füßen, der Scheuerbürste und dem ganzen Rest zu lassen. Und ich dachte, Chloe spiele ihr ein bisschen arg hart mit. Aber da lag ich falsch.
»Die Herrin des Hauses ist wohl aus, nehme ich an«, sagte die Frau. »Der Herr Pfarrer hat mir von der Hochzeit gestern erzählt. Ich hoffe, Sie richten der gnädigen Frau aus, dass ich auf Besuch hier war. Und meinen Sie nicht, gutes Kind, dass Sie sich bis 4 Uhr mal umgezogen haben könnten? Ihr Kleid hat eine sehr verkommene Erscheinung. Und finden Sie es wohl pflichtbewusst, Haube und Schürze abzulegen, nur weil die Herrin nicht im Haus ist? Wir sollten stets versuchen, gleich richtig zu handeln, egal ob ein Mensch zugegen ist oder nicht. Ich vermute mal, Sie haben zusätzliche Arbeit, jetzt, da Ihre Mitbedienstete gegangen ist. Aber das braucht Sie nicht die persönliche Reinlichkeit vernachlässigen lassen. Sie müssen daran denken, dass Ihre Herrin...«
Chloe setzte sich und verschränkte ihre nackten Füße.
»Ich bin meine eigene Herrin und die Herrin im Roten Haus.«
»Nein, entschuldigen Sie sich nicht, es sei denn dafür, dass Sie anderer Leute Personal zurechtweisen. Natürlich konnte man nicht erwarten, dass Sie das verstehen.« Chloe sprach durchaus liebenswürdig, aber die Frau erhob sich halb.
»Setzen Sie sich doch. Sie sind die Frau des Pfarrers, nehme ich an«, fuhr Chloe fort. »Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie vorbeischauen. Mein Mann wird gleich herunterkommen. Er wird den Kessel in Gang bringen und etwas Tee für Sie zubereiten.«
Die Pfarrfrau machte zweifelsohne einen tapferen Versuch, sich zusammenzunehmen.
»Es tut mir außerordentlich leid, dass es zu diesem Fehler gekommen ist. Ich bin ziemlich kurzsichtig.«
»Ja, das müssen Sie wohl sein, ziemlich«, sagte Chloe liebenswürdig. Die Pfarrfrau sah unbehaglich und immer unbehaglicher drein. Da hatte Chloe Mitleid mit ihr und begann zu lachen. »Das war sehr lustig. Sie dürfen es mir nicht übel nehmen, wenn ich ein bisschen lache. Eigentlich sollte ich stolz sein, dass ich für ein Dienstmädchen gehalten werde. Aber da Sie sich natürlich nur in den höheren Klassen bewegen, haben Sie freilich noch nie jemanden getroffen, der Hausarbeit macht, außer Dienstboten. Nun, ich liebe Hausarbeit. Ich mag sie viel lieber als meine eigentliche Arbeit.«
»Was ist denn Ihre eigentliche Arbeit?«
»Oh, man hat mir ein Gewerbe beigebracht und mein Mann hat eines erlernt. Wir arbeiten sehr hart.«
»Da muss dieses Haus aber sehr groß für Sie sein, so ohne Personal.«
Ich konnte nicht entscheiden, ob Mitgefühl oder Unverschämtheit aus diesen Worten sprach.
Chloe entschied das. »Meinen Sie?« fragte sie höflich.
Die Pfarrfrau fühlte sich ermutigt, die Frage aufzuwerfen, warum wir dieses Haus bezogen hätten.
»Wir sind eingezogen, um hier zu leben, weil wir das so wollten«, sagte meine Frau.
»Die Miete ist aber doch wohl ziemlich hoch, möchte ich meinen«, fuhr das unerträgliche Frauenzimmer fort.
»Nein«, sagte meine Frau, »danke der Nachfrage.«
Die Dame hielt kurz inne.
»Sie werden nicht viel Besuch erwarten dürfen. Elmhurst ist leider ziemlich exklusiv.«
»Wirklich? Ich frage mich, wie das kommt.«
»Die maßgeblichen Familien sind sehr erlesen und wählerisch. Sie möchten alles über Neuankömmlinge wissen und nicht jeder schafft es auf die Besuchsliste unserer Besten.«
»Das ist sehr interessant«, sagte Chloe ruhig. »Bei den Aborigines ist es Brauch.«
»Meine liebe Frau, ich fürchte, ich kenne Ihren Namen gar nicht. Ich warne Sie zu Ihrem eigenen Besten und um zukünftigen Enttäuschungen vorzubeugen. Ich werde weiterhin zu Ihnen auf Besuch kommen. Eine Pfarrfrau hat ihre Pflichten. Wie der gute Dekan von Somerset zu sagen pflegte, gesellschaftliche Unterschiede existieren nicht vor den Frauen der Geistlichkeit.«
»Hat er das wirklich gesagt? Wie scharfsinnig!«
»Ja, das hat er in der Tat. Aber andererseits lernen wir aus Katechismus, dass wir alle unsere Pflicht an jener Stelle im Leben zu tun haben, auf die uns zu berufen es Gott gefallen hat. Und natürlich haben wir alle unsere uns je zugewiesene Stellung.«
»Gefallen mag, nicht gefallen hat«, verbesserte Chloe.
Es ist uns nicht verboten, aufzusteigen, so wir können. Nicht einmal aus den Rängen des Hauspersonals in jenen der Besten von Elmhurst.
Was ist denn hauptsächlich deren hervorragende Eigenschaft, die sie auszeichnet? Geld nehme ich an.
Die besten Familien stehen gut da, ja, sagte die Pfarrfrau arglos. Wie der gute Bischof von Selsey zu sagen pflegte, sollten wir uns in engem persönlichen Kontakt mit Personen von völlig anderem gesellschaftlichem Range als dem unseren verbinden.
Hat er das gesagt? Sie kennen ihn also?
Ich war schon in seinen bischöflichen Gemächern.
Sind Sie sicher, dass Sie ihn nicht falsch verstanden haben?
Ich habe ihn oft sagen hören, dass ein Mensch sich Gefährten von gleichem geistigen Rang suchen sollte.
Sie haben ihn oft sagen hören? Die Stimme der Pfarrfrau zitterte unerklärlicherweise.
Ja, ich kenne ihn ziemlich gut.
Er ist mein Onkel.
Ich habe ihn nie von Ihnen reden hören, aber ich meine mich an Ihr Gesicht zu erinnern.
Waren Sie nicht Fräulein Blake, bevor Sie geheiratet haben?
Das konnte die Pfarrfrau nicht abstreiten.
Ich erinnere mich an Sie, damals, als ich ein kleines Mädchen war und Sie die Haushälterin meines Onkels.
Nun, wie ich gerade sagte, Hauswirtschaft ist ein sehr ehrenwerter Beruf.
Es entstand eine verzweifelte Pause. Die gute Frau war Chloe tatsächlich durch des Zufalls langen Arm völlig ausgeliefert. Sie erhob sich.
»Ich glaube, ich werde jetzt gehen«, sagte sie in einem ziemlich gebrochenen Ton.
Chloe packte sie rasch an der Hand.
»Es tut mir leid. Ich hätte das nicht gesagt, wenn ich nicht gedacht hätte, Sie wollten ganz scheußlich zu mir sein. Ich meine fast, das wollten Sie gar nicht wirklich, aber ich habe ein ganz schreckliches Temperament. Ich werde es keiner Menschenseele erzählen, wenn Ihnen das so lieber ist.« Und ich mag Sie einen ganzen Haufen lieber, seit ich mich erinnert habe, dass Sie auch mal richtig gearbeitet haben.
Vergeben Sie mir bitte bloß.
Ich werde es niemandem erzählen, nicht mal meinem Mann.
So fuhr sie fort und ich war schockiert herauszufinden, dass sie auch nur daran denken konnte, vor mir ein Geheimnis zu haben.
Sagen Sie, dass Sie mir vergeben und lassen Sie mich Ihnen ein bisschen Tee holen gehen.
Die Pfarrfrau lächelte. Ein Lächeln aus schierer Verlegenheit. Doch sogar das veränderte ihr Gesicht stärker zum Angenehmen, als ich es je zuvor für möglich gehalten hätte.
Es gibt nur eine Sache, die Sie für mich tun können. Sagen Sie den vornehmsten Familien von Elmhurst nicht, dass mein Onkel Bischof ist, oder Sie werden alle auf Besuch kommen. Wir möchten hier in Ruhe leben. Und wir leben hier, weil uns dieses Haus gehört. Der verstorbene Vorbesitzer war ein Onkel meines Mannes.
An dieser Stelle kam ich herunter und wurde der Pfarrfrau vorgestellt. Sie taute doch so einigermaßen auf und wir hatten ein ganz angenehmes Teestündchen. Aber wenn wir zu ihr auf Besuch kamen, war sie so steif und fast so unangenehm wie immer. Die Gewohnheiten eines langen Lebens können nicht einfach ausgerissen werden. Nicht mal durch eine so schöne Erfahrung wie die, mit Chloe zu streiten und sich wieder zu vertragen. Als sie an jenem Tag gegangen war, begann Chloe zu weinen. Eine Frau kann nie eine erstklassige königliche Wut kriegen, ohne dass es darauf Tränen gibt. Die furchtbare Wahrheit über Chloes Onkel musste irgendwie durchgesickert sein, denn hernach hatten wir eine ganze Reihe Besucher. Einige von ihnen waren recht nett. Und die Pfarrfrau war fast die einzig Versnobte unter ihnen. Doch es waren dies Leute, die einem überall die Aufwartung gemacht hätten, und sie haben wirklich keinen Platz in der Geschichte des Roten Hauses. Jolande schrieb, dass sie eines unserer Häuschen an einen erstrebenswerten Mieter vermieten könnte. Wir schrieben zurück und gaben ihr uneingeschränkte Handlungsvollmacht. Am Ende der Woche kamen Mary und ihr Jim wieder zu uns und richteten sich ihr Heim in den Räumen jenseits der Küche ein. 2 Tage darauf führte mich Jolande zu dem Häuschen, das von Prossers Anwesenheit befleckt gewesen war. Es war leer. Der Garten war von all dem unansehnlichen Abfall, der ihn während seiner Mieterschaft besudelt hatte, gereinigt worden. Ein Teil der Gartenparzelle war sogar schon umgegraben und gejätet worden.
Das Häuschen neben dem von Prosser hatte eine fleckenfreie Türschwelle vorzuweisen und seine blitzblanken Fenster funkelten uns unter kurzen Vorhängen aus schneeweißem Musselin entgegen.
»Wie hast du das fertiggebracht?«, fragte ich in verzückter Bewunderung.
»Wie kriegt man eine Ratte aus ihrem Loch?«
»Man schickt ein Frettchen rein.«
»Kluger Kerl! Und was macht die Ratte, wenn sie das Frettchen sieht?«
»Reiß ausnehmen.«
Das hat Prosser auch. Er wusste, er ist eine Ratte und wäre gute Beute für das Frettchen wegen mehr als einer zwielichtigen Angelegenheit.
Also ist er ausgerissen, als ich ihm das Frettchen geschickt habe.
Aber dein Frettchen ist? Ich habe dem Frettchen das Häuschen nebenan für 7 Pfund 6 Pence vermietet. Die Mieten sind hoch hier. Es gibt wenig kleine Landhäuschen.
Das macht ungefähr 18 Pfund im Jahr.
Jolande, du bist göttlich.
Und wer ist dein Frettchen?
Sein Name ist Bates. Er ist ein vollkommen ehrbares Frettchen. Ich habe ihm den Tipp gegeben, Prosser einen Hinweis zu geben. Und Prosser hat ihn verstanden.
Lass es uns Chloe sagen gehen.
Ich habe es ihr schon erzählt und sie will arbeiten. Lass uns mal in Prossers Haus gehen und es durchgucken.
Ich fürchte, man wird es aufmöbeln müssen. Frau Bates hat es schon mal, wie sie sagt, einmal grob durchgeputzt. Frau Bates ist eine Frau nach meinem Geschmack.
Wir gingen das Häuschen durch und entschieden, dass man es komplett neu tapezieren müsste.
Das kann Frau Bates machen. Sie ist ein Universaltalent.
Und doch bist du für ja in dieser Lebensstellung.
Ich überlegte. Chloe und ich hatten oft gedacht, dass wir gerne mal ein bisschen tapezieren würden. Aber ich entschied, das Jolande nicht zu sagen.
»Wenn es gereinigt und tapeziert ist«, sagte Jolande mit aufflammender Begeisterung, »werde ich es auch vermieten.«
»Das sollst du tun«, sagte ich und darauf, um sie vom Tapezierthema abzubringen, damit sie nicht etwa darauf bestünde, dass ich noch im selben Moment den Auftrag an Miss Bates vergebe.
»Du hast mir noch nicht erzählt, worin das Frettchenhafte deines Frettchens liegt, bei Bates.«
»Ach, hab ich noch nicht?«
»Weißt du, mein Frettchen ist Polizist.«
Dieses war, wie auch Jolandes zuletzt gelöstes Problem, im Grunde ganz einfach. Und doch hatten wir nie daran gedacht.